Ja, zunächst herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ich freue mich natürlich auch, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Und ja, kommen tue ich aus Bayern. Ich hoffe, dass ich nicht so sehr Dialekt spreche und Sie mich auch verstehen können. Aus der Nähe von Würzburg. Ich selber war im richtigen Leben mal Polizeibeamter. Seit 2,5 Jahren pensioniert. Ich habe das Glück gehabt, noch mit 60 gehen zu dürfen. Aber ich hatte schon vorher das Amt des Präsidenten Deutschen Imkerbundes angenommen und es war für mich sehr schwierig, beides zu bewältigen. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder, zwischenzeitlich auch 3 Enkel. Meine Tochter hat chemische Technologie studiert und wir hatten lange kontroverse Diskussionen und gerade passend zu diesem Thema kann ich Ihnen sagen, dass meine Tochter mir immer sagte, Papi, wenn sich Forscher einmal etwas ausgedacht haben, bringst du das nicht mehr aus dessen Gehirn. Und da ist also sehr viel Wahrheit daran. Und wir haben heute schon sehr viel auch zu diesem Thema gehört. Es geht aber mir ganz besonders auch gerade bei der Biene um diese Technik hier in der Politik, in dem Verband bei Imkerinnen und Imkern, aber auch bei den Landwirten Verständnis dafür zu schaffen, dass hier das eine sehr gefährliche Technik ist. Und ich werde kurz in gewissen Dingen auf diese Technik auch eingehen. Und ich bin dankbar, dass auch schon meine Vorrednerinnen und Redner, Frau Heike Moldendau hat ja hier auch schon sehr klar deutliche Dinge gesagt, die in der Warteschlange stehen, was alles man vorhat, in der EU wieder neu zuzulassen. Und ich ziehe den Hut vor der Firma Risa, die hier sehr deutlich dem Handel auch zeigt, wie es ohne Gentechnik geht. Und wir Verbraucherinnen und Verbraucher haben Macht. Und das muss man auch bewusst sein und auch hier auf diese Produkte zugreifen. Es gibt sehr klare Aussagen, dass der Verbraucher, wenn er günstige Produkte bekommt, die auch kauft. Und die können durchaus auch mit Gentechnik produziert werden. Da gibt es Beiträge, die ganz klar belegen, wenn das Produkt günstig ist, ich will jetzt gar nicht sagen billig, dann ist es dem Verbraucher manchmal egal, wie das produziert wurde. Ich komme zurück auf mein Thema Anbau von genveränderten Pflanzen, Auswirkungen auf Biene und Umwelt. Ich selbst bin seit 2004 aktiver Gegner dieser Agrogentechnik, grünen Gentechnik auch genannt, weil ich weiß, was der Hauptkonzern namens Monsanto vorhat, hier bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch bei uns allen Menschen zu erreichen. Die Firmenphilosophie der Firma Monsanto ist, die gesamte Ernährung über Patente zu reglementieren. Das ist ein Vorhaben, das, ich sag mal, schlimmer ist als die Atombombe, weil die Ernährung wir durch nichts anderes ersetzen können. Wenn das aber von Patenten abhängig ist, dann sind alle davon abhängig. Ganz besonders auch die Landwirte, die von diesem, ich sag mal, einmal genutzten nicht mehr wegkommen werden. Okay, wir können dann mal uns so ein Bienenvolk anschauen, das in großer Freude den Bienenstock ein- und ausfliegt. Und viele sagen sich natürlich oft, warum hat eigentlich die Biene was mit der Gentechnik zu tun? Ich kann Ihnen dazu schon vorweg sagen, Die Biene, die Imkerei, ist ein großer Dorn für die Gentechnik im gesamten Gesetzesvorhaben. Und ich habe schon immer eingefordert, eine gesetzliche Reglementierung oder ganz einfach eine Rechtssicherheit im Umgang mit der Gentechnik in der Umwelt und der Bienenhaltung. Die Biene ist ein Sympathieträger in unserer Welt. Jeder von angefangen im Kindergarten kennt man die Biene Maya. Und dann wird das entsprechend weiter übertragen. Das Bienchen, das im Garten fliegt, das für die Bestäubung der Kirsche, der Äpfel, auch der Blumen und der Vielfalt in unserer Natur dafür sorgt, dass es überhaupt eine funktionierende Ökologie gibt, ist ein hochgeschätztes Wesen. Und wir haben hier sehr viel Verbündete. Der BUND, genauso wie der NABU, alle anderen, die sich für Natur sehr stark einsetzen, sind alles Verbündete gerade im Kampf um diese Gentechnik. Eine Technik, die gerade nicht in diese Richtung Natur geht, weil hier eben durch eine Technik, und das ist noch nicht gesagt worden, es sind nach wie vor zwei Arten der Technik im Einsatz. Das ist einmal die Tumortechnik, durch welche versucht wird, mit einem Tumor, mit einem Geschwür an den Zellkern zu gelangen mit diesem Fremdgen. Das ist die eine Art. Und die andere Art ist die Schrotschusstechnik, wo mit Goldpartikeln versucht wird, auch den Zellkern zu knacken, und zwar eben über diese Artgrenzen hinweg. Innerhalb der Art, nur dort wäre diese Gentechnik überhaupt nur vorstellbar, beziehungsweise eine Zucht vorstellbar, weil wir uns bei der Vorstellung, wenn in Erdbeeren Froschschutzgene aus arktischen Fischen kommen oder in den Salat Gene von Ratten, um den Vitamin C-Gehalt zu erhöhen, dann sind wir also in dem Bereich, der über die Artgrenzen hinweg mit dieser Gentechnik auch Saatgut bzw. Pflänzchen schafft, aber das Ganze nur durch Zufall. Die gesamte Gentechnik fußt auf Zufall. Und diese Zufallsprodukte werden aber erreicht, die werden entsprechend etabliert und dann wird davon nachgezogen. Und das Schlimme daran ist, dass in dieser Agrogentechnik, wenn das einmal in die Natur entlassen ist, nicht mehr rückholbar ist. Das haben wir in anderen gentechnischen Verfahren sehr viel, gedeckelter. Wenn das im Labor durchgeführt wird, Deckel drauf, dann bleibt's da drin. Es gibt ja die weiße, die rote, die graue, die blaue Gentechnik. Und die schwierigste, gefährlichste ist die grüne Gentechnik. So, es ist schon zum Teil angesprochen worden, leider sehen Sie das vermutlich nicht sehr genau, aber gentechnisch veränderte Pflanzen gibt es bereits sehr viele, die sich aber auf Wesentliche beschränken, und zwar auf die Baumwolle. Die Kleidung ist angesprochen worden, ich möchte auch Tampons nicht unerwähnt lassen. Soja, hier eben hauptsächlich im Tierfutter, Mais, Raps, Tomate, Kartoffel, Erdbeeren. Und ich kann Ihnen sagen, geforscht und gearbeitet wird an allen Nutzpflanzen, von A wie Ananas bis Z wie Zitrone oder Zucchini. Erinnern Sie sich an den Gedanken meiner Tochter, einmal etwas irgendwie versucht, in den Köpfen der Forscher, es kommt nicht mehr aus dem Hirnkastel heraus. Schauen wir uns diese schöne Landschaft an, die natürlich im Frühjahr durch den Raps recht klein strukturiert, uns ein wenig Freude bereitet. Solche Landschaft gibt's in der USA nicht. Es könnte auch sein, dass eher solche Landschaft in den jungen Bundesländern ja vielleicht eher selten ist, weil sie hier doch noch größere Landstriche haben. Das ist ein Bild aus Bayern, auch vom Netzwerk Blühender Landschaft, das ich hier verwendet habe. Aber ich möchte damit nur zeigen, dass durch so ein Luftbild doch eine Vielzahl verschiedenster landwirtschaftlicher Produkte auch Gott sei Dank noch angebaut werden. Aber wir eben eine klein strukturierte Landschaft haben im Gegensatz zur USA, wo sie fast, ich sag mal, kilometerweit nur eine grüne Fläche haben. Grün deshalb, weil alles andere durch ein Breitbandherbizid weggespritzt wurde und dann eben nur der Mais oder auch das Getreide noch eine Chance hat, durchzukommen. Alles andere ist monoton. Ja, es ist auch kurz angesprochen worden schon, welche weiteren Pflanzen denn überhaupt genverändert wurden oder noch hinzukommen. Transgene Bäume, das sollten Sie wissen, zum Beispiel zur Herstellung von Agrokraftstoffen oder eben auch für die Papierindustrie. Pharmapflanzen, die Impfstoffe, die Antikörper und Hormone produzieren, die sind also bereits im Anbau. Das ist also nicht so, dass das erst erfunden werden muss, sondern das gibt es und es ist auch im ernsthaften Vorhaben, Felder zu etablieren, die ganz gewisse Stoffe produzieren und dann der Menschheit Segen bringen sollen. Pflanzen, die industrielle Werkstoffe, zum Beispiel Kunststoff, herstellen. Es gibt aber auch sogenannte Terminatorpflanzen, die innerhalb des Saatgutes ein Selbstmordgen enthalten, sodass also dieses Saatgut nicht für Vermehrung hergenommen werden kann. Dadurch sichern sich die Produzenten, der Saatgutproduzent, natürlich den Patentanspruch und sorgen aber natürlich auch für die totale Abhängigkeit. Es werden ganz klar weitere veränderte Pflanzen versucht zu erforschen, zu produzieren. Es dürfen aber keine gesundheitlichen Schäden oder entsprechende Auswirkungen festzustellen sein. Ein ganz spezieller Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, denke ich, vielen bereits bekannt. Man sagt immer, das ist ein BT-Mais oder das ist eine BT-Baumwolle. Diese Bezeichnung steht für Bacillus thuringiensis. Das ist ein Bodenbakterium, das normalerweise ein sehr natürlicher Bekämpfungsstoff ist, der auch in der ökologischen Betriebsweise seinen Einsatz findet. Auch wir Imkerinnen und Imker verwenden in der Wachsmottenbekämpfung dieses B401 als Bacillus thuringiensis. Nun muss man dazu Folgendes wissen. Und dieses Wissen haben wir einer Forscherin zu verdanken, der Dr. Angelika Hilbeck aus der Schweiz, die 2006, 2007 das herausgefunden hat. Dieses Bakterium ist in der Natur ein Protoxin, eine Vorstufe eines giftigen Stoffes, das erst im Darm des Zielinsekts, zum Beispiel des Maiszünslers oder eben auch der Wachsmotte, ein giftiger Stoff wird. Es werden also dort in diesem Insektendarm bestimmte Stoffwechselbeziehungen erreicht, sodass es erst dort zu einem Toxin wird. Diese natürliche Wirkungsweise kann aber in einem gentechnisch veränderten Saatgut so nicht funktionieren. Hier wird die Endstufe, also bereits die toxische Stufe, verwendet. Deshalb muss man wissen, dass in diesem BT-Mais, in dieser BT-Baumwolle, ein giftiger Stoff eingesetzt war, der vom Saatkorn bis, wenn wir auch an den Mais denken, bis zum Pollen, eine giftige Substanz enthält. Dieser giftige Pollen, wenn auf die Wasseroberfläche fällt, tötet zum Beispiel die Köcherfliegenlarven. Das sind Lebewesen im Wasser, die diesen winzigen Pollen nicht vertragen. Und Sie müssen auch wissen, dass dieser winzige Pollen auch in dieser toxischen Form in den Honig gelangen kann, wenn die Biene diesen Pollen gesammelt hat. Die Biene sammelt Gott sei Dank ganz wenig Maispollen, weil für die Biene dieser Pollen recht unattraktiv ist. Die Biene lebt auch nicht so lange. Die Maden werden nicht sehr gut versorgt. Deswegen holt sie viel lieber anderen Pollen. Wenn es aber in der Natur keinen anderen Pollen gibt, dann holt sie auch Maispollen. Und das ist immer ein Aspekt, den ich bei Zulassungsbehörden als Verantwortlicher sehr deutlich angesprochen habe, dass ein giftiger Stoff im Honig, auch wenn er nur in geringsten Spuren oder Teilchen vorkommt, ein toxischer Stoff ist. Und mir wurde dann immer gesagt, Herr Maske, Sie sind doch keine Köcherfliegenlarve. Aber ich sag mir, Mosaiksteinchen zu Mosaiksteinchen. Und hier hat mir noch keiner widersprechen können von den Wissenschaftlern, dass hier ein gewisses Unbehagen wohl entsteht, wenn Verbraucher allein schon diesen Aspekt kennen. Wir gehen hier natürlich auch nicht offensiv in die Werbung, weil das wäre für uns natürlich ein ganz großer Nicht-Werbeeffekt, sondern wir möchten generell keine gentechnisch veränderten Organismen in dem Honig haben. Also nochmal, dieses Kristall, dieser toxische Stoff wird erst in der Natur, in dem Zielinsekt, das ein Schädling ist, zum Gift. Aber bei der Gentechnik ist es ein toxischer Stoff. Das muss man wissen. Im Übrigen, als diese Frau Dr. Hilbeck diese Erkenntnis herausgefunden hatte, hatte sie keine Arbeit mehr. Ihr wurden Forschungsaufträge entzogen. Sie sollen wissen, dass gerade Kritiker es sehr schwer haben, wenn gerade Bereiche, wo gegen die Gentechnik gehen und diese publiziert werden, man ihnen versucht, alles, was zum Gelderwerb nötig ist, zu entziehen. Machen wir weiter. Wenn wir uns die Auswirkungen von GVO auf die Biene näher anschauen, dann ist schon ein wichtiger Aspekt auch speziell bei der Biene von Bedeutung. Ich habe Ihnen gerade versucht zu erklären, wie dieser Bacillus in dem Insekt, wo es treffen soll, wirkt. Aber wir haben hier auch eine Forschungsarbeit gehabt, die Professor Katz, fast nicht eingefallen, von der Universität Jena schon auch 2006 herausgefunden hat. Und zwar wurde ein Versuch gestartet, Bienenvölker mit gentechnisch veränderten Pollen zu füttern und Vergleichsvölker, denen Pollen gegeben wurde, ohne GVO. Und man hat plötzlich festgestellt, dass die Völker mit diesem BT-Pollen signifikant zu Tode kamen. Und dann hat man nach der Ursache gesucht und da hat man festgestellt, dass die Völker, die Bienen, an der Nosema erkrankt waren. Imker wissen darüber Bescheid. Das ist eine Darmerkrankung. Und ich habe Ihnen gesagt, dass dieses Bacillus thuringiensis im Darm wirkt. Und wenn jetzt einmal eine Infektion aus einer natürlichen Viruserkrankung dieser Nosema vorliegt und noch zusätzlich dieses Bacillus thuringiensis dazukommt, dann schmeißt das die Bienenvölker um. So sage ich das mal salopp. Und dann kam man ganz einfach auf die Idee, man gibt den Bienenvölker Antibiotika. Und wenn man diesen Bienenvölker Antibiotika gibt, dann geht diese Infektion Nosema weg. Und im Folgejahr wurde dieser Versuch noch einmal gemacht und dann überlebten die Bienenvölker. Und man kam zu dem Schluss, wenn die Bienenvölker gesund sind, dann vertragen sie auch GVO-Mais, also den Pollen. Das Verflixte daran ist aber, ich möchte nicht sagen verflixt, sondern gut, dass Antibiotika für Bienenvölker in der gesamten EU nicht zugelassen ist. Wenn wir also den Bienenvölker kein Antibiotika geben, haben sie nach wie vor Nosema-Erkrankung und Infizierung. Eine Infektion kann jeder von uns sich aufgabeln. Und wenn das Immunsystem einigermaßen in Ordnung ist, wenn die Versorgung gewährleistet ist, dann schafft das Lebewesen, da zählt der Mensch genauso dazu wie die Biene oder auch andere Lebewesen, so einen Infekt weg. Wenn aber dieses Antibiotika, wie gesagt, nicht gegeben wird und die natürliche Abwehrkraft fehlt und dieses BT aus der Gentechnik dazukommt, dann rafft es die Bienenvölker dahin. Die Forschung in diesem Bereich wurde seit dieser Erkenntnis nicht fortgeführt. Professor Katz hat keine weiteren Forschungsmittel erhalten. Im Gegenteil, bei uns gibt es einen Forscher an der Universität in Würzburg, Dr. Stefan Hertel. Ich war auch mit ihm schon auf Biodiversitätstagung und da haben auch einen Workshop gemacht. Und dann hat er zu mir versucht, diese Erkenntnis vermitteln zu wollen, dass auch erkrankte Völker mit diesem BT zurechtkommen. Stimmt aber nicht. Es ist nach wie vor Stand der Wissenschaft, dass durch Nosiva infizierte Völker und BT signifikant sterben. Und wenn Sie auch vom Bundesministerium Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz das entsprechende Prospekt anschauen, da heißt es, gesunde Bienenvölker vertragen die GVO-Technik. Wir haben aber leider nicht nur gesunde Bienenvölker. Also das auch in dem Zusammenhang GVO und die Biene. Ja, hier sehen Sie eine Biene. Ich hoffe, Sie können es erkennen mit einem vollen Pollenpaket an dem Beinchen. Es ist ja so, dass die Bienen sehr viel Pollen sammeln. Das im Jahr von einem Bienenvolk in etwa 25 Kilogramm gesammelt werden. Dieser Pollen wird für die Aufzucht benötigt und es ist aber zwischenzeitlich auch für viele Menschen von Bedeutung, weil dieses pflanzliche Eiweiß sämtliche Mineralstoffe, Vitamine, die ganz einfach unser körperlicher Organismus benötigt, beinhaltet. Es gibt leider auch einige wenige Menschen, die eine Allergie haben, aber gerade durch diese moderne Industrie in der Lebensmittelerzeugung sind ja diese allergischen Reaktionen entstanden. Und wenn Sie sich was Gutes tun wollen, dann versuchen Sie von Ihrem Imker oder Imkerin im Frühjahr Entdeckelungswachs zu bekommen und kauen Sie dieses Entdeckelungswachs. Dann sorgen Sie für eine Desensibilisierung bei einer allergischen Reaktion. In Ihrem Wohnumfeld, weil dort eventuell Pflanzen sind, die Ihnen diese allergischen Reaktionen verursachen. Also Sie können hier durch dieses Kauen des Entdeckelungswachses sich mit diesem Pollen versorgen und tun Ihren Körper desensibilisieren. Machen wir noch weiter. Dieser Pollen wird ja auch vom Wind weitergetragen. Überlegen Sie, dass wir Staub aus der Sahara bereits aus unseren Fahrzeugen festgestellt haben. Und je nachdem, wie klein die Pollenkörner sind, entsprechend weit fliegen die schon allein vom Wind. Aber die Biene ist das große Insekt, sage ich jetzt mal, das eben die Eigenart hat, Pollen zu sammeln, weil die Natur das so eingerichtet hat. Jede Pflanze produziert Nektar und lockt eben unter anderem die Bienen, aber auch Fliegen, viele andere Wildbienen bis hin zu Vögeln an, um eine Bestäubung der gleichen Art entsprechend auch zu erreichen. Der Flugradius der Honigbiene beträgt 3 bis 5 Kilometer. In diesem Bereich sammelt die Biene nicht nur Pollen, sondern auch Nektar. Man weiß aber, dass die Biene, um Pollen zu sammeln, mehr als 8 Kilometer geflogen ist oder sie fliegen. Und deshalb fordern wir auch als Imkerverband mindestens 10 Kilometer Sicherheitsabstand, um diesen Radius ganz einfach zu nutzen, damit, wenn so etwas angebaut werden sollte, ausgeschlossen wird, dass wir in das Bienenvolk einen solchen Pollen eingetragen bekommen. Ich will bloß kurz ein paar Themen dazu ansprechen. Wir haben eben diese kleinflächige Agrarstruktur in Deutschland. Ich habe es vorhin mit diesem Rapsbild versucht deutlich zu machen. Ich möchte auch dazu anführen, dass eben in Millionen von Jahren sich unsere Ökosysteme aufeinander eingespielt haben, dass durch neue Organismen das Wechselspiel in unserer Natur außer Takt gerät. Und es ist ganz einfach so, dass die verschiedensten Stoffwechselprodukte, die in den Pflanzen vorkommen, sich ereignen, überhaupt nicht erforscht sind. Das sind immer nur Teilbereiche davon bekannt. Und was in den Organismen alles abläuft, ist zum großen Teil überhaupt nicht bekannt. Ja, ein paar Dinge noch. Ein Fremdgehen einmal eingebracht, das kann in der Natur ausgebracht dann zu entsprechenden Eigenschaften führen, die kein Mensch von uns sich überhaupt wünscht. Es können in den Pflanzen und in der Umwelt sich weitere Ereignisse abspielen, die absolut nicht erwünscht sind. Die Verlust der traditionellen Sorten geht einher. Das Ganze führt letztendlich dazu, dass wir neue Arten haben, dass wir durch entsprechenden Einsatz, der mit dieser Technik ja einhergeht, es wird ja durch ein, sage ich mal, Pflanzenvernichtungsstoff, das Glyphosat ist angesprochen worden, das Roundup unter dieser Bezeichnung vernichtet ja alles außer diesem Mais oder der Baumwolle, die erreicht werden soll. Allerdings gibt es längst auch hier Grenzen, weil auch die Pflanzen sich dagegen gewehrt haben oder wehren. Es gibt resistente Pflanzen, die auch nicht mehr mit diesem Roundup bekämpft werden können. Es entstehen sogenannte Superweeds, Superunkräuter, die auch mit der zehnfachen Dosis nicht bekämpft werden können. Und der hohe Einsatz von Herbiziden, die die Pflanzen vernichten, von Insektiziden, der einfach den Segen in der Gentechnik den Landwirten verspricht, führt nur in den ersten Jahren zu einer Kostenersparnis. Spätestens nach dem dritten Jahr sind die Versprechen eingeholt und durch die Abhängigkeit und durch die viel höheren Kosten sowohl für den Pflanzenschutz als auch für das Saatgut hat der Landwirt darauf zu zahlen. Also die Gentechnik ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt und nützt nur dem Gentechnikkonzern, der möchte Umsatz machen. In Kanada, da ist längst Raps ausgekreuzt in die Wildart Rübsen und es haben sich entsprechende Wildkräuter in der Natur etabliert, die eine Herbizidresistenz haben. Also die existieren trotz entsprechendem Spritzmittel. Der Anbau von Gentechnik veränderten Raps ist auf keinem, also gentechnikfreiem Raps ist auf keinem einzigen Hektar mehr möglich. Etwa 83% des gesamten Saatgutes in den USA von Mais, Raps und Soja ist dort gentechnisch kontaminiert. Und wenn wir jetzt nach Südamerika schauen, Mexiko, trotz totalem Anbauverbot ist dort überall transgener Mais und zwar allein über den Nahrungsmittelexport anzutreffen. Es gibt hier ganz klare Vorgehensweise, die wir auch bei uns in Deutschland, ich komme da noch drauf, versucht haben oder letztendlich auch juristisch begleitet haben, um hier wirklich die Reinheit zu erreichen oder beizubehalten. Mein Vorredner hat auch schon gesagt von den Schiffen, wo entsprechend Rückstände enthalten sind. Und hier ist die EU-Kommission ja schnell an der Hand, hier auch aus bäuerlicher Sicht wird das immer wieder gefordert, vom Verbandseite aus, dass doch das Ganze gar nicht mehr zu verhindern sei und wir müssen hier doch eine gewisse Verunreinigung hinnehmen. Wir sagen nein, wir wollen das nicht. Und es ist auch schon angesprochen worden, dass, was Lebensmittel anbelangt, noch nach wie vor die 0,0-Grenze gilt. Okay, also hier ein paar aus imkerlicherer Sicht angesprochene rechtliche Aspekte. Im November 2007, das ist vor 5 Jahren bereits gewesen, da hat unter dem Vorsitz von Ulrike Höfken, die heute Ministerin in Rheinland-Pfalz ist, der Landwirtschaftsausschuss sich mit dieser damaligen Novelle zum Gentechnikgesetz ganz intensiv befasst. Und da gab es auch eine Entschließung, die dem Bundestag vorgelegt wurde. Und zwar sollte also dort erstmals entsprechend die gute fachliche Praxis in dem Gesetz festgeschrieben sein. Und diese gute fachliche Praxis, Die wurde auch entsprechend niedergeschrieben, aber man hat in der guten fachlichen Praxis weder die Bienen noch den Imker oder die Imkerin und den Honig entsprechend berücksichtigt. Und das ist ein ganz klar und deutlich verlangt worden, dass man sich mit dieser Thematik befassen muss und man muss diese rechtlichen Konsequenzen aufnehmen. Das Gesetz wurde damals morgens um 3.30 Uhr im Bundestag beraten. Um 3.30 Uhr, da können Sie an der Hand ablesen, wie viele dort in dem Bundestag gesessen waren. Es war fachlich, waren wir vertreten, aber all diese Aspekte, die waren Schall und Rauch. Es ist damals durch die CDU, CSU und SPD-Regierung, ich sag mal, durchgeboxt worden. Und im April 2008 hat der damalige Bundespräsident Köhler diese Novelle unterschrieben und es wurde zum Gesetz. Ohne diese entsprechende Berücksichtigung. Mit der Überschrift GVO und Bienenhaltung. Sie sehen hier, vielleicht können Sie es erkennen, ist ein Bienenstand von mir im Bayerischen Wald. Dort habe ich mir immer noch so vorgestellt, die Welt ist noch in Ordnung. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, wie weit die Biene fliegt. Die Bienen fliegen auch auf landwirtschaftliche Flächen. Und ist das vereinbar, Gentechnik und Bienenhaltung? Es hat noch immer die entsprechende Rechtssicherheit gefehlt. Machen wir weiter. Im April 2008, sagte ich Ihnen, wurde diese Novelle zum Gesetz. Die gute fachliche Praxis wurde erstmals rechtlich definiert. Allerdings, wie schon erwähnt, Honig, Biene und Imker kamen trotz Veto des Landwirtschaftsausschusses nicht im Gesetz vor. Geregelt war aber ein Mindestabstand zu konventionellen Flächen von 150 Metern und zu ökologischen Flächen von 300 Metern. Gedacht hat man sich, dass das ausreicht, dass dieser Pollen, der aus diesen gentechnisch veränderten Flächen dann eben nicht auf diese anderen Flächen übertragen werden kann. Die Biene, die weiß das. Die fliegt dann oben drüber, weil da ein Schild steht, Achtung, Acker mit GVO. Nein, die Biene kann hier nicht unterscheiden. Ich habe Ihnen gesagt, 3 bis 5 Kilometer bis 8 Kilometer fliegt die Biene. Also dieser Abstand, 150, 300 Meter, ein Hohn. Jetzt am 1. Oktober war ich in Hannover auf einer GVO-Tagung, weil dort die Wissenschaft in einem offenen Brief eingefordert hat, dass die grüne Gentechnik wieder belebt werden muss. Seit dieser bayerischen Ministerin Frau Aigner wird diese grüne Forschungsgentechnik ganz einfach nicht mehr zum Leben erweckt. Und das sei doch eine rein bayerische Sichtweise. Der Minister Birkner dort von der FDP, der hat ganz klar eingefordert, dass hier die Forschungsfreiheit wieder freien Lauf bekommen muss. Es war auch von der KWS der Dr. Henning von der OE da, der diese Zuckerrübe in die USA entsprechend exportiert. Es ist dort ganz verwunderlich festgestellt worden, dass die Wissenschaft erst feststellen müsse, ob die Biene denn weiter als 300 Meter fliegt. Also ich habe dem Herrn Minister Birkner gesagt, selbst in Hannover, nicht weit weg, in Celle gibt es das LAVES-Institut und dort kann er sich informieren, dass es wissenschaftlich längst belebt ist, dass die Biene sehr viel weiter fliegt. Ich kann Ihnen aber auch aus dieser Tagung sagen, dass man überzeugt ist, dass derzeit ein Anbau in Deutschland nicht möglich ist, weil die Zerstörung dieser Anbaufläche auf der Hand liegt. Also eine Freisetzung allenfalls unter Glas, alles andere würde zerstört werden. Die Kosten für eine Bewachung sind viel zu hoch und deshalb geht man raus aus Europa und baut momentan keine Gentechnik in der Natur an. Ob das so bleibt, großes Fragezeichen. Machen wir weiter. Ich möchte noch einen wichtigen Aspekt für die Landwirte ansprechen. Es ist in diesem Gesetz ein Aspekt von Anfang an festgehalten. Und da bin ich sehr dankbar. Und auch das ist der Hauptgrund, warum die Landwirte zumindest in Europa weitgehend von der Gentechnik Abstand nehmen, weil der Landwirt die gesamtschuldnerische Haftung zu übernehmen hat. Wenn also ein Schaden entsteht, dann müssen die Landwirte gesamtschuldnerisch haften für die entsprechenden Schäden, die dann entsprechend natürlich auch belegt werden müssen. Und dieses Risiko ist für Landwirte unheimlich hoch. Die sagen sich, ich setze doch nicht meinen landwirtschaftlichen Betrieb aufs Spiel. Denn es gibt keine Versicherung auf der Welt, die derzeit dieses Risiko abdeckt. Es gibt auch keine entsprechenden Unternehmen, die bereit sind, in einen gewissen Fonds etwas einzubezahlen. Auch das war eine Idee. Dazu gibt es kein das entsprechendes Vorhaben. Ich habe für mich aber das Problem, dass es für uns alle eine sogenannte Produkthaftung gibt. Warum haftet nicht der Hersteller für dieses Saatgut? Ob das jetzt Monsanto ist, ob es Bayer oder BASF ist? Nein, die haben die Haftung abgewälzt auf den, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, armen Landwirt. Der das ausbringt, der soll die Haftung übernehmen. Aber normalerweise ist das falsch. Die Haftung müsste der Hersteller tragen. Dann würde es nämlich ganz anders ausschauen. Ja, all das sind so Dinge, auch die Umweltverträglichkeitsprüfung, dazu ein paar Gedanken. Hier muss nämlich festgehalten werden, welche Folgen für Mensch und Umwelt entstehen. Die Parameter dazu, die setzen die Unternehmen fest. Und ich möchte nur eines sagen, dass sensible Daten nie veröffentlicht werden. Das wird dann als sogenanntes Betriebsgeheimnis zurückgehalten. Also all diese Daten, wozu es auch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen nur ganz verhalten gibt. Ich habe Ihnen die Dr. Angelika Hilbeck aus der Schweiz erwähnt. Die haben dann schnell ein Problem, dass sie dem keine Beschäftigung mehr haben. Machen wir weiter. Es ist im November 2010 vom Bundesverfassungsgericht eine wichtige Aussage getroffen worden. Und zwar hat dieses Gericht, das höchste Gericht in Deutschland, der Gentechnik enge Grenzen gesetzt. Die Gentechnik bedroht natürliche Lebensgrundlagen. Wichtige Feststellung. Die Politik muss besondere Sorgfalt walten lassen. Und die gesamtschuldnerische Haftung ist verfassungsgemäß. Also die Haftung als solche. Da wurde nämlich seitens Bauernverband geklagt, dass hier den Landwirten nicht die Möglichkeit gegeben wird, diese moderne Technik auszuprobieren. Die wurden in ihrer Freiheit des Ausbringens gesehen, dass die da behindert werden. Also, ich sage nochmal, ich sehe es nicht als richtig an, dass die Landwirte haften, es müssten die Hersteller haften. Es hat dann als nächstes in dem Verfahren um einen bayerischen Imker namens Bablock, das ein Verfahren anhängig hatte in Bayern beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, eine Geschichte gegeben, die wirklich Geschichte geschrieben hat. Und zwar hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nicht mehr weiter gewusst und wollte dann einige Fragen beim Europäischen Gerichtshof geklärt haben. Und da gab es dann im Februar 2011 von dem Staatsanwalt dieses Europäischen Gerichtshofs, dem Generalanwalt, eine ganz wichtige Aussage. Wir haben uns im Vorfeld, da war ich auch einmal in Berlin beim BUND, dann gab es auch in Magdeburg eine bundesweite Veranstaltung, gerade in dem Zusammenhang GVO. Und man machte sich riesen Gedanken, wie wird's denn weitergehen, wenn dieses Urteil nicht so ausfällt, wie sich das, ich sag mal, die Gentechniker vorstellen. Und als diese Aussage dann von diesem Generalanwalt Yves Bot kam, da war die Welt wie verändert. Man hat nämlich dort festgestellt, dass dieser Pollen, der in dem Honig ist, wie eine Zutat nach dem Gentechnikrecht zu sehen ist. Also dieser gentechnisch veränderte Pollen ist eine Zutat, und wenn für diese Pflanze keine lebensmittelrechtliche Zulassung vorliegt, dann ist der Honig zum Beispiel nicht verkehrsfähig. Das gilt aber auch für alle anderen Lebensmittel entsprechend, wenn dort solche Bestandteile enthalten sind. Das war zunächst die Aussage dieses Staatsanwalts, der aber natürlich eine hohe Wirkkraft schon hat, aber noch nicht das Urteil war. Und das Urteil, machen wir das nächste bitte, kam dann im September 2011 in Luxemburg, und es wurde dieses sogenannte Honigurteil erlassen oder dazu gebildet. Und da hat sich dann schon diese Aussage von dem Generalanwalt wiedergefunden. Es ist also tatsächlich so, dass dieser gentechnisch veränderte Pollen wie eine Zutat nach dem Gentechnikrecht zu sehen ist. Und das Ganze hat die wissenschaftliche Welt über den Pollen im Honig verändert. Generell hat man gesagt, dass der Pollen im Honig ein Bestandteil, ein ganz natürlicher Bestandteil ist. Und jetzt sprach plötzlich der Europäische Gerichtshof von einer Zutat. Geben das die Imkerinnen und Imker in den Honig hinein? Wird er da hineingerührt oder wie geschieht das Ganze? Es hat beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelrecht mit dem Honighandel, auch mit dem Deutschen Imkerbund, also mit allen, die mit Honig zu tun haben, Besprechungen gegeben. Wie verfahren wir denn? Was ist denn da jetzt plötzlich mit dem Honig los? Es ist tatsächlich so gewesen, dass der Honig aus Südamerika, der mit entsprechenden Soja oder auch wo in dem Land GVO-Anbau war, entsprechender Pollen festgestellt wurde. Der Rapshonig aus Kanada verschwand urplötzlich aus den Verkaufsregalen. Die südamerikanischen Lieferländer, die haben ein Absatzproblem in die EU gesehen. Und es ist innerhalb der EU auch in Spanien eine Veränderung eingetreten. In Spanien gibt es 20.000 Hektar, die entsprechend ein Problem haben, ihren Honig abzusetzen. Ich weiß, dass die den Pollen, Honig in die USA verkaufen. Also, hier eine Veränderung, machen wir weiter. Es ist im Weiteren dann, ich habe das schon angesprochen, kurz die Reinheit von Saatgut durch das höchste Verwaltungsgericht in Leipzig festgestellt worden. Es gab am 29. Februar diesen Jahres eine ganz wichtige Entscheidung zur Nulltoleranz im Saatgut. Da wurde in Niedersachsen, in 7 Bundesländern in Deutschland, unbemerkt von Landwirten Rapssaatgut ausgebracht. das im Nachhinein als gentechnisch verunreinigt festgestellt wurde. Es ist eine Umbruchverordnung aus dem Land Hessen ergangen und es hat sich dann durch die entsprechenden Instanzen durchgegeben und der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, diese Umbruchverordnung sei rechtswidrig gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nein, die Umbruchverordnung war rechtens. Wir haben als Imkerverbände, und zwar alle Imkerverbände, haben dort eine Resolution eingebracht und im Vorwort hat der Richter gesagt, es geht um die Reinheit von Saatgut und sie nehmen die Aussage der Imker ernst. Und da war die Anwälte von Monsanto vertreten, es war die Klägerseite vertreten, die den Hessischen Verwaltungsgerichtshof natürlich vertreten haben. Und wir sind froh, dass diese 0,0-Regel eingehalten wird. Ich muss auf die Zeit drücken, gell? Im März 2012 wurde dann auch dieser Bablock-Fall beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof weiter verhandelt. Da geht es um die Sicherheit, die für die Imkerinnen und Imker besteht, wenn wir den Anbau haben sollten. Wir möchten hier nicht dem ausgesetzt sein, dass wir die Bienenvölker Huckepack wegverfrachten müssen. Und hier wollen wir also auch die Schadenersatzregelung geklärt haben. Deshalb ist dieses Verfahren anhängig wiederum in Leipzig. Und es kam nochmal beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die nächste Geschichte, wo es um Freisetzung ging. Hier gibt's überhaupt keine lebensmittelrechtliche Zulassung. Auch hier wurde gesagt, die Imker können ja die Bienen wegtragen und im Übrigen würde es nichts ausmachen, wenn solcher Pollen in dem Lebensmittel wäre. Machen wir mal weiter, dass wir durchkommen. Ich will kurz noch darauf ansprechen auf die Änderung der Honigrichtlinie. Die Kommission ist ja die Beamteneinrichtung bei der EU und die haben ein Vorschlagsrecht, die von dem Parlament und vom Ministerrat dann aber gebilligt werden muss, damit es Recht wird. Und die möchten unter Umgehung der Aussage vom Europäischen Gerichtshof, dieses sogenannten Honigurteils, aussagen, dass generell jeder Pollen im Honig ein natürlicher Bestandteil ist. Wir als Imkerverbände sagen, nein, der natürliche Pollen ist natürlicher Bestandteil. Der gentechnisch veränderte Pollen kann kein natürlicher Bestandteil sein. Und wir haben absichtlich uns hier gegen den Strom gestellt und wollen erreichen, dass über diese Schiene es zur Koexistenz, aber mit einer Abstandsregelung von 10 Kilometern kommt. Und dann wird es vermutlich nicht möglich sein, diese Technik anzubauen. Also wir versuchen über diese Schiene uns nicht einvernehmen zu lassen, sondern sagen, klar, wir wollen Unterschieden haben. Gehen wir einfach weiter. Ich habe das im Schnellen so angesprochen. Ich möchte haben, dass die Imkerinnen und Imker immer volle mit höchstem Genuss Honig ernten können und dann den auch den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Wenn die Bienen guten Honig geerntet haben, haben sie auch viele Blütenflächen besucht und ihre Bestäubungsleistung erbracht. Machen wir weiter. Es ist noch kurz was dabei. Also der Honig soll immer für uns ein weiterhin begehrtes Lebensmittel sein. Machen wir weiter. Ich möchte kurz noch auch diese anderen Techniken ansprechen. Smart Breeding, Präzisionszüchtung. Hier ist geforscht worden, dass man innerhalb der gleichen Art Mechanismen gefunden hat, die in der Lage sind, wenn man hier innerhalb der Art Verkreuzungen macht, dass dann die Pflanze selbst in der Lage ist, sich gegen Schädlinge zu wehren. Es gibt noch ein Tilling-Verfahren, wo man dann auch entsprechend innerhalb der Bandbreite versucht zu kreuzen, Eigenschaften einzubringen. Und dann gibt es noch die Cis-Gen-Technologie, die aber dann schon sehr stark ans Eingemachte geht, wenn man hier das Wissen haben möchte. Also auf alle Fälle die transgene Technologie, wo man also über die Artgrenzen hinweg etwas versucht zu erreichen, die lehnen, denke ich, die Mehrheit der Verbraucher ab. Offene Fragen sind, wie wird das weitergehen mit diesem Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig? Es geht auch darum, um die Kennzeichnungspflicht vom Honig. Wo ist denn zu messen? Ist innerhalb des Pollenspektrums oder des spezifischen Bereichs zu messen? Es geht ganz klar um diese Forschung dieser BT-Maises und Nosema-erkrankten Bienenvölkern. Und es geht auch um eine mögliche pflanzenschutzrechtliche Zulassung bei GVO-Saatgut. Es ist auf alle Fälle so, dass Landwirtschaft und Imkerei ein partnerschaftliches Verhältnis haben sollen, und nach dieser Art möchten wir uns auch verstanden wissen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.